kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Ja, viele Veränderungen gab es in den letzten Tagen und Wochen. Das Trainerkarussell dreht sich in Windeseile und auch bei uns hat es ja bekanntermaßen eine kleine, aber doch sehr wichtige Veränderung gegeben. Ich habe einen neuen Partner an meiner Seite und ja, er ist eigentlich mehr Profi als ich vor dem Mikro. Lieber Mario, herzlich willkommen zu deiner ersten richtigen Folge.
Ja, danke, danke. Die Trainingseinheiten in den letzten Wochen waren schön, Tino. Wir haben ja schon ein bisschen geübt. Und jetzt muss ich sagen, ein bisschen nervös, obwohl man so viel Erfahrung hat, aber trotzdem ein bisschen angespannt.
Ja, wirklich. Das finde ich aber gut. Es knistert.
Ja, man hört ja immer wieder, wenn man noch nervös ist, dann brennt man noch dafür.
So ist es. Wo erreiche ich dich heute?
Direkt in der Arbeit, aber ich habe mal eine Stunde frei geboxt.
Sehr gut.
Und du, bist du aus?
Ich bin zu Hause, fertig mit der Therapie und Mittagspause ist Podcast-Zeit.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Willst du uns einen Gast vorstellen gleich?
Ja, unbedingt. Haben wir nämlich gedacht, wir holen das Beste aus beiden Welten zusammen. Es gibt zwei Menschen in diesem Trio heute, die für die Austria gespielt haben. Und es gibt zwei Menschen in diesem Trio, die die Champions League Hymne als Reporter und Moderator gehört haben. Und von daher finde ich, ist das ein wahnsinnig schönes Trio und freue mich sehr, dass wir einen sehr internationalen Gast, der trotzdem das Steirische nicht ganz rauskriegt, bei uns begrüßen dürfen. Ladies and Gentlemen, Marko Stanković.
Danke euch beiden für die Einladung. Sehr nette Worte. Und ich muss auch gleich sagen, was ich mir vorher gedacht habe. Man kennt sich, man schätzt sich. Und besser wird's auf euch zwar meine Beziehung gar nicht treffen. Also großartig. Ich habe vorher schon im Podcast sehr gern gelauscht. Und jetzt mit dir, Mario, also nichts gegen Nucci, aber es kann doch nur noch ein Zettel, nur einmal die Kirschen auf die Sahnetorte gesetzt werden.
Na, schauen wir mal. Nein, aber wie du sagst, man kennt sich, man schätzt sich. Das habe ich mir auch zu Herzen genommen für Dino und ich haben ja lang gesprochen, wer könnte der erste Gast sein in der neuen Zusammenstellung. Und wie du sagst, das trifft halt richtig zu. Man kennt sich und man schätzt sich schon länger. Wir haben einen wunderbaren Abend vor 4 Jahren einmal verbracht beim Viertelfinale der Österreicher oder Achtelfinale? Österreich gegen Italien. Oder? Genau, da werden wir nachher noch kurz drüber sprechen. Bisschen feuchtfröhlicher Abend und über den werden wir heute auch noch sprechen.
Nicht so intensiv.
Gibt es da peinliche Geschichten oder was, die ans Licht kommen könnten?
Nein, gar nicht, aber
um Gottes Willen.
Eines vorweg, der Marco ist wahrscheinlich der einzige Mensch außerhalb von meiner Familie, der weiß, wie mein Hund mit vollständigem Namen heißt.
Hat das einen langen Namen oder was?
Jetzt habe ich es vergessen.
Ja, das klären wir dann noch auf. Aber Marco, du hast sowohl Fußball gespielt als Profi und bist jetzt Profi als TV-Moderator. Eins vorweg auch noch, Tino strebt genau den gleichen Weg an. Also das
ja, Stand heute zumindest, schauen wir mal.
Genau.
So Berufswünsche, die ändern sich ja, aber vielleicht mal nach der Karriere in 10 Jahren oder so.
Und bei mir muss man sagen, hat es nie zum Fußballer gereicht.
Wird er eng. Ich möchte keine Hoffnung nehmen, aber es wird jetzt noch eng.
Aber den Dino kann ich mir sehr gut vorstellen darin. Also wie gesagt, er war jetzt bei uns bei Sky das eine oder andere Mal Gastexperte. Und Dino kann ich da, ich glaube, sowas darf ich sagen, du hast nur sehr gutes Feedback gekriegt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert.
Das freut mich, ich habe mir Mühe gegeben.
Gut so.
Stanko, starten wir gleich eine. Wie kam es überhaupt dazu, dass du zu dem Job kommst? Und jetzt nicht vor allem, wie du gesagt hast, als Experte, weil klar, nach der Karriere, Ex-Fußballer, Experte werden dann doch einige, die das auch wollen. Aber Moderator, Field-Reporter ist dann schon besonders. Wie kam es dazu?
Ja, insofern besonders, weil das war tatsächlich was ich meine ganze Karriere mir vorgenommen habe, das würde ich gerne nach der Karriere machen. Das war wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist der absolute Plan A. Ich habe natürlich Plan B und Plan C habe ich in der Hinterhand gehabt, aber wie man gesagt, so, ich bin der Erste gewesen, der nach Indien gegangen ist zum Kicken, der erste Österreicher, und da habe ich gesagt, okay, wow, was tust du in Indien? Im Nachhinein dann, wenn man dank der sozialen Plattformen das ein bisschen den Leuten zeigt, war dann schon der eine oder andere Trainer, der eine oder andere Spieler, der mich gefragt hat, du kannst mir die Rutschen legen dorthin, das schaut ja wirklich lässig aus. Und ähnlich war es aber dann auch, wie ich gesagt habe, so, ich würde gern in die Moderation gehen, ich würde gern in die Rolle des Field Reporters gehen, weil grundsätzlich sehr viele Fußballer wollen auch Experten werden. Und es hat aber noch keiner selber die Fragen gestellt per se. Und mir das irgendwie immer interessiert. Und ich sage, jeder hat irgendwie seine Talente und Stärken. Gib mir ein Rechenbeispiel und ich fange zum Wandern an, ich werde es nicht lösen können, aber ich sprich fünf Sprachen. Und das, was man gut kann und wo man Affinität dazu hat, und das ist Fußball und Sprachen, wollte ich in meiner Karriere, nach der Karriere, mit einfließen lassen und vor allem Spaß an dem haben, was ich nach dem Kicken mache. Weil jeder Fußballer kann sich glücklich schätzen, dass er mit dem Fußball Geld verdient, weil es ist ein Hobby. Per se ist ein Fußballer keiner, der in seinem Leben irgendwas arbeitet. Das ist ein Fakt, das ist eine ganz eigene Nische, eigene Ort, sich sein Leben zu finanzieren. Und was machst du dann auch? Und ich wollte unbedingt Spaß daran haben, was ich nachher mache, dass es so aufgeht wie jetzt. Hätte ich mir selber nicht gedacht, dass es so cool ist, muss ich ja den Chefitäten bei Sky ein großes Dankeschön aussprechen, weil wir die Chance gegeben haben. Und ja, dass ich so nütze, ist sicher nicht Glück, weil ich mich sehr gut darauf vorbereitet habe. Und wie gesagt, wenn es vom Matura-Fall schon die Rede halten wolltest und bei jedem Festl der ist, der die Anspruch machen will.
Du wolltest das, aber die anderen wollten das wahrscheinlich nicht, dass du das
wahrscheinlich
machst.
Wahrscheinlich habe ich keine Konkurrenz gehabt, die das machen will. Und die haben selber gesagt, was wird der schon wieder da haben jetzt. Ne? Nein, aber wie gesagt, das war immer mein Traum und dem bin ich nachgegangen und es ist bis jetzt, muss ich sagen, mehr als nur perfekt aufgegangen.
Ich muss da gleich einhaken, weil unser, wie soll man sagen, ich möchte gar nicht sagen, unser Ex-Host, aber unser Freund des Podcasts, da Danucci, hat ja eine Kategorie jetzt dabei. Und das zielt genau, die Frage von ihm zielt genau darauf ab. Hör mal nochmal geschmied rein.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage gestellt. Da wollte ich dir einfach nur fragen.
Atte is asking.
Hallo Marco, ich hoffe, es geht dir gut. Zuerst freut sich mal sehr, dass du Zeit gekommen hast für einen Podcast, aber wie du ja weißt, ist es nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast in Österreich. Und dazu auch gleich meine Frage. Hast du als aktiver Spieler noch gewusst, dass du nach der Karriere in die Medienbranche einsteigen wirst? Oder ist es eher spontan passiert? Ich freue mich auf deine Antwort. Ciao.
Du hast es eh schon halb beantwortet, aber...
Ja. Heute beantwortet. Ein bisschen was kann man natürlich noch dazu sagen, weil ich habe mir selber dann konkret mit 30, das ist auch bald bei dir drin, oder hast du nicht schon gehabt mit 30er, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Kommt erst in der nächsten Saison.
Nächste Saison erst, ja. Mit 30.
Nur in Saisonen, nicht in Jahren.
Richtig.
Ja, stimmt. Wir rechnen nur in Saisonen. Na, da habe ich mir echt gedacht, so, im Fußball weißt du nie, vielleicht jetzt für ein Tormann, zwei Jahre länger. So war für mich immer so eine Zahl 34 Jahre, wenn du das bis dahin auf dem hohen Niveau schaffst, dann ist das top, alles was dazukommt, ist ein Zuckerl. Aber ich möchte wissen, was mache ich mit dem nächsten Part in meinem Leben und das habe ich dann gezielt vorbereitet, muss ich sagen. Ich war immer ein sehr gutes Übereinkommen gehabt mit den mittlerweile Kollegen von damals noch Premiere, jetzt Sky, oder mit Mario, der bei Puls 4 damals war und jetzt noch immer ist, ne? Und da hat man gewisse Sympathien gehabt und immer einen Kontakt gehalten und dann, wie ich 33 war, habe ich noch ein Jahr Vertrag in Indien gehabt und habe für mich persönlich entschlossen, so mit 34 ist Schluss. Einerseits, der kleine andere Bewegchen kommt dazu, der eine oder andere Kilo, den kriegst du nicht mehr so leicht, glaube ich. Das Fußballspielen war dann nicht mehr unbedingt so immer so lustig und so spannend im Endeffekt. Aber dann habe ich angefangen, mich mit den Personen eben zu unterhalten drüber. Ist das was, wäre es was für euch? Bei Sky vor allem, haben mit Uwe König, mit dem Sportchef getroffen. Und dem hat die Idee von mir gefallen, was ich vorher gesagt habe, so nicht die Expertenrolle, sondern die andere Seite zu machen. Das hat der Spieler in der Art und Weise noch nicht gemacht. Und nachdem da Signale in meine Richtung gesendet worden sind, dass es interessant wäre, habe ich mich persönlich entschlossen, so Indien, ich hätte ein Angebot gehabt für noch ein Jahr, gutes Geld, habe ich gesagt, nein, nur wegen dem einen Jahr so eine Chance sausen zu lassen, interessiert mich nicht. Und dann ist er so gekommen. Also Nucci lange vorbereitet und sehr gut aufgegangen bis jetzt.
Und dann steht man da und hat das Mikro in der Hand.
Ja, Und zerdruckt es fast im ersten Interview. Didi Kübauer, erstes Interview.
Didi Kübauer war dein erstes Interview.
St. Pölten gegen Rapid, erstes Interview, Didi Kübauer. Und der Didi und ich waren auf dem Spielfeld nicht unbedingt die besten Haverer, sag ich mal. Ne? Das ist aber jetzt nichts Schlimmes, weil auf dem Spielfeld passiert das öfteren einmal ein kleiner Disput. Es war dann eine komische Situation, wie er herkommen ist zum Interview. Weil, ich meine, wie reagierst du jetzt auf dem Spielfeld? Hast du ein bisschen gerätscht, hast du ein bisschen geschimpft? Dann war es aber eigentlich ganz, ganz normal halt, ne? Also, wenn ich es mir jetzt noch anschaue, das Interview von damals, da war jetzt wenig authentisch von mir, sag ich einmal. Das Mikro fast zerdruckt und jede Frage auswendig gelernt, fast gar nicht zugehört, was er geantwortet hat, aber das ist nach der Zeit. Ich sag, jetzt mache ich es die fünfte Saison schon.
Aber das ist ja bei jedem so. Also das war ja bei mir so, wenn ich meine alten Sachen höre. Ich habe eine alte Krone-Hit-Moderation am Computer. Wenn die irgendwann einmal noch einmal online geht oder so, dann glaube ich, kündigen es mir sofort. Also so talentfrei wie ich damals kann es ja gar nicht gewesen sein. Und damals habe ich aber geglaubt, das ist gut. Das habe ich damals Freunden vor.
Ja, ich glaube, das können wir vielleicht den Link in die Shownotes einfügen.
Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber was war so das Schwierigste am Anfang, weil da, wie du sagst, da kommt dann halt doch ein Trainer, der kommt vielleicht auch mit Emotionen, du bist in einer neuen Situation und was hast da dann, oder was hat dich am meisten herausgefordert?
Herausgefordert tatsächlich hat mir am meisten Fragen zu stellen, wo ich persönlich schon die Antwort gewusst habe, weil ich selber ja auf der anderen Seite, ich würde fast sagen, tausende Interviews gemacht habe. 100 wird es wenig sein natürlich. Ne? Und es sind aber gewisse Sachen, die du fragen musst, weil du ja doch gewissermaßen ein Sprachrohr vom Zuschauer bist, ne? Dass du das dann in einer Art und Weise trotzdem fragst, was von mir selber kommt. Das heißt, meinen eigenen Weg finden, das war für mich das Schwierigste. Natürlich, so wie du gesagt hast, Learning by Doing, je öfter dass du das machst, desto mehr bist du selbst. Das war für mich eigentlich das Schwierigste. Gar nicht so die Emotionen von jemandem, weil ich mich da wieder gut reinversetzen habe können. Das heißt, wenn einer herkommen ist, der da brutale Tätschen gerade kriegt, dann bin ich ja nicht am Arsch gegangen, wie man so schon sagt. Dann habe ich jetzt einmal ein bisschen das Ganze ruhig bin ich angegangen. Und was mir am Anfang brutal schwer war, war Trainern kritische Fragen zu stellen, wenn du gewusst hast, so wenn er heute verliert, ist er weg. Das war fast schon...
Das wird aber nie leicht werden. Das wird auch nie leicht.
Ja, aber es ist anders geworden. Ja. Das habe ich gemerkt, weil da merke ich, okay, das ist mein Job. Wenn du es mit Empathie machst, kannst du das ganz normal stellen, natürlich. Ne? Aber am Anfang war fast schon, dass ich mich entschuldigt hätte für die Frage. Das war das, was mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen ist, aber im Endeffekt ist das, was für einen Zuschauer, also ich interpretiere meinen Job so, dass es für Informationen geben muss, aber allen voran Unterhaltung sein muss. Der Zuschauer zu Hause, der gefreut sich nach dem Alltag, dass er sich ein Fußballspiel anschaut und davor gut informiert und unterhalten wird. Und das ist ja das, was ich rüberbringen möchte. Und schönste Feedback, was ich sehr oft kriege, ist das. Das heißt, man merkt, dass der Spaß macht. Und damit habe ich eigentlich gewonnen.
Aber gibt es so diesen Unterhaltungsdruck, dass du weißt, boah, heute war schon recht, wenn ich lustig bin, wenn ich einen Schmäh bringe, wenn ich performt quasi, auf eine gewisse Weise.
Wenn ich einen Schmäh vorbereite, dann kann er nicht gut sein. Das ist mir auch schon, wenn das auch zwei, drei Mal passiert, ist er nicht so, als hätte er nicht der Hand auf, boah, das ist mega. Den bringe ich. Dann bringst du ihn und denkst du, warum lacht nicht einmal da hinten der Kameramann gerade, ne? Das ist irgendwas gewesen. Das heißt, das muss von dir selbst kommen. Es gibt Sendungen, wo du halt sehr informativ, bis informativ sein musst. Es gibt aber, es ist auch oft abhängig von deinem Gegenüber, sag ich jetzt einmal, ne? Wie du im Studio bist, ne? Es gibt Kollegen, die sind mehr, sag ich mal, in der Materie sehr, sehr stark. Es gibt andere, die kommen mehr über den Schmäh. Das ist dann es ist beides.
Das Zusammenspiel ist dann oft wichtig, gell?
Mhm. Absolut richtig. Mhm. Das kommt darauf an, wie ist der andere auch drauf. Wenn du merkst beim anderen, okay, heute ist er halt vielleicht nicht so lustig, ja, dann wirst du jetzt nicht den Kasperl überklopfen, das sowieso nicht, aber dann wirst du nicht noch mehr draufsteigen und das erzwingen wollen. Also es ist.
Und was man ja sagen muss, ist, dass oft so Insider-Schmähs auch schwierig für den Zuschauer sind. Ja, man kennt sie so gut untereinander und glaubt, man ist vielleicht lustig, aber beim Zuschauer kommt es dann oft gar nicht an und in der Redaktion lachen alle und dann rufen mich oft Freunde an und sagen, ihr habt das gar nicht verstanden, was ihr da so lustig gefunden habt. Also da muss man auch aufpassen, dass man da nicht in der Bubble bleibt, gell? Also dass man ja, schon noch mit dem Zuschauer.
Genau so ist es. Mhm. Vor allem, wenn du jetzt der Champions League in München bist, ne, da sitzt du oben zusammen.
Vorher ist der Pizza vielleicht.
Die Rahmen, Konstanze, Martin, das ist ja alles, da rennt der Schmäh durchgehend, wir haben so eine Gaude. Und dann, so wie du sagst, Mario, du musst dann quasi aufpassen, dass du nicht einen Schmäh von dem, was du hinten bei der Pizza gerade gemacht hast, dass du den nicht in der Sendung bringst, weil sie dir der Mega, das super Schmäh ist. Ja, dann denkt sie, was ist mit denen? Ne? Also das ist, das absolut recht, ja.
Ist es für dich aber schwieriger, wenn du jetzt zum Beispiel den Manuel Ortlechner vom Mikro hast, mit dem hast du zusammengespielt, du hast mit ihm so viele Spieler gemacht wie mit keinem anderen?
Am Anfang war es ein bisschen eigenartig, ne, weil wenn zum Beispiel Orti ist jetzt ein gutes Beispiel, noch besseres Beispiel ist Zlatko Janusovic, mein absolut besten Freund. Und dann redest du mit dem und eigentlich bei der Fragestellung schaut die dir an und lacht dich schon an, weil du privat viel erlebt hast miteinander und ausgegangen bist, Plätzchen gemacht hast, dann in der Kabine der Garde gehabt hast und dann hast du eigentlich die Journalistenrolle mit dem Protagonisten gegenüber. Ne? Das ist dann ab und zu ein bisschen zum Schmunzeln gewesen und da sie von beiden Seiten zu Beginn halt nicht so richtig gewusst, wie verhältst du jetzt. Ne? Weil du trotzdem, so wie wir vorher das andere Beispiel mit der Crew geredet haben, ist es da ja auch, dass du kannst nicht jetzt anfangen zum Garde machen, im Sinne dessen der Schmäh entwickelt sich ja da dann eventuell in einem Gespräch, außer der hat verloren, dann ist auch wieder eine Situation. Also das war schon ein bisschen eigenartig, aber ich behaupte, dass man das auch sehr viel, die Sache sehr viel erleichtert, weil du trotzdem mit jedem gut ausgekommen bist, mit jedem super auskommst und das dann im Interview dann auch irgendwie rüberkommt, dass da Sympathien da sind, dann kommen auch gute Sachen raus.
Hast du das gleich per du gemacht oder per sie?
Nein, es ist bei uns generell, dass wir den Interviewgast sitzen.
Mhm. Und ist da das nicht irgendwie komisch vorkommen? Also gerade beim Orti oder
Anfang schon. Am Anfang schon. Am Anfang war schon ein bisschen, dass du sagst, Zlatko Janusovic, sie haben das und das, ne? Und der lacht mich schon an. Ne? Oder lacht mich aus, weiß ich nicht, wie man es nennen will. Aber das ist auch zweimal gewesen und dann bin ich aber dann schon so drin in der Materie, dass du sagst, das ist jetzt Job, das andere ist privat und nachher sind wir die besten Haberer. Und währenddessen erledigen wir für den Zuschauer unseren Job.
Du nutzt ja deine fußballerische Expertise und auch deine taktische Expertise ja auch in deiner Rubrik. In Deutschland gibt es das Gleiche bei Sky mit dem Erik Meyer, den ich auch kennenlernen durfte und auch ein ganz lustiger und cooler Typ ist und der das ja auch sensationell seit Jahren macht. Ist es dir irgendwie schwergefallen, dass man da vielleicht verglichen wird?
Nein, eigentlich gar nicht, weil der Erik ist der Pionier, kann man sagen. Das war der Erste, der das auf die Art und Weise gemacht hat. Der Erik hat mit ihm jetzt zusammengearbeitet, wir haben des Öfteren Kontakt miteinander, ist ein absolut feiner Kerl, ein cooler Typ. Verglichen aber insofern überhaupt nicht, weil jeder seine eigene Art hat. Das heißt, man kann schon sagen, der eine sagt, boah, der Meier, der taugt mir aber mehr. Sag ich, absolut in Ordnung, du, na super. Die anderen sagen, du, aber so wie du das machst, das finde ich sogar noch besser. Sag ich, ja, freut mich auch. Also das Vergleichen generell du wirst auch sagen können, Mario, ist schwer in der Branche, weil die gut sind, da hat jeder was für sich selbst. Sag ich, irgendwas, was ihn authentisch macht und für ihn selber. Deswegen, wenn ich zum Beispiel Ninja Warriors war dabei, wo der Flo und du das zusammen moderiert habt, das war ja mega lustig, aber man kann euch zwar nicht vergleichen. Und trotzdem passt das einfach perfekt zusammen. Ich habe mit Erik zusammen was analysiert im Studio, wie er bei uns zu Gast war in der Champions League. Das war super, das war lustig. Er bringt's auf sein Ort, ich bring's auf mein Ort. Fertig. Man muss ja nicht sagen, muss ja nicht immer Rangliste machen. Ist ja.
Nein, absolut. Mein Learning war eigentlich, solange du jemanden kopierst, bist noch gar nicht du selbst und bist noch gar nicht gut. Und ab dem Zeitpunkt, wo du aufhörst zu kopieren, beginnst du gut zu werden. Also so habe ich es empfunden.
Amen. Ja. Voll, das war ja.
Ist für den Folgentitel ein bisschen zu lang, aber sonst ein sehr schöner Satz.
Ja, den hat er sich aufgeschrieben.
Da ich gesehen, ja, genau, Vorbereitung ist alles.
Nein, aber das ist so, wie du sagst, solange du andere kopierst, wird sich keiner an dich erinnern, behaupte ich. Das war bei mir die Anfangszeit, wie ich angefangen habe als Field-Reporter, da schaust du nach, weil wir sehr gute Leute bei uns haben.
Hast du Vorbilder gehabt, also explizit, wo du sagst, boah, den habe ich immer super gefunden?
Nein, überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, wird einfach der Job generell an sich voll taugt. Ich habe dann, auf das zurückzukommen, vor den Interviews, ich habe dann die ganzen Sendungen geschaut, habe ich geschaut, so, was macht der Gerci Kravert, was macht der Jörg Kühne, Johnny Brandl, oh, das macht er gut, das muss ich mal aufschnappen. Mhm. Dann merkst du aber, ja, aber wer bist du selber eigentlich? Ne? Deswegen sage ich jedes Mal, wenn mich wer fragt, was war mein lässigster Einsatz bis jetzt bei Sky, sage ich sofort, Frankfurt, WSG Tirol. Das war mein Spiel, weil da war 97 Minuten Regenunterbrechung. Mir ist ins Ohr gesagt worden, Stanko, stell dich ab, am Pitch, wir machen was, der Jörgi Schalte, wir wissen noch nicht was. Ja, und dann stehst du da, deine Matura-Arbeit, die Zettel, das du vorbereitet hast, kannst du den Kanal haben, und stehst da mit dem Mikro und dann plauderst du halt, und dann bist du einfach du selbst, ne, und dann merkst du, okay, das bin eigentlich ich. Das ist die Kunst dran.
Aber wie hast du gelernt, Interviews zu führen, generell? Weil, nochmal, wir als Fußballer, klar, wir sind auf der anderen Seite, man kann schon reden, per se, aber das merke ich jetzt im Podcast, dann ein Interview zu führen, ist nochmal ganz was anderes. Wie hast du das gelernt? Du hast jetzt ja kein Studium gemacht wie andere deiner Kollegen.
Ja, ich hab einmal Jus angefangen, das habe ich im Kanal gehört, also studieren war nicht so meins. Nein, es war so, dass ich einen Mentor, kann ich sagen, bei Sky habe vom ersten Tag, das ist der Martin Konrad. Martin Konrad selber Grazer, immer mit ihm gut auskommen, hat mir damals den Erstkontakt zu Uwe König bei Sky Österreich hergestellt, mit dem ich mich eigentlich nach wie vor wöchentlich austausche und dem noch Input frage. Ich meine, ich bin jetzt in der Moderation, ich bin Field-Reporter, bin Analyst und trotzdem vor einer Sendung rufe ich sehr oft den Martin an und sage, Martin, wie würdest du das Thema angehen? Wie würdest du in diese Fragen einsteigen? Was ist deine Erfahrung? Der macht das seit, ich will mir jetzt nicht vom Alter zu nahe treten, ich glaube seit 25 Jahren oder so, und der hat dann seine Ideen, da nehme ich mir da was raus, weil kopieren wäre wieder das, ne? Aber so tastest du da heran. Ich habe mit der Konstanze verbringe ich so viel Zeit, weil wir halt in der Champions League immer benannt sind, oft im Studio zusammen sind. Da frage ich dann auch noch, weil was Frauen betrifft, kenne ich keine bessere Moderatorin im deutschsprachigen Raum. Da wäre ein Todl, wenn ich das nicht ausnütze. Das heißt, du musst selber dahinter sein, auch. Absolut, ne? Und das ist das Wichtigste, dass du da reintigerst, und du hast schon recht, Fragen stellen ist schwieriger als Fragen zu antworten.
Einfach, ne? Aber Tino, du hast jetzt auch schon ein paar Einsätze gehabt, vor der Kamera. Was sind für dich die Learnings oder die Schwierigkeiten gewesen am Anfang?
Naja, ich war ja, also man muss immer unterscheiden, ich war einmal als Experte. Mhm. Und ich finde halt, Experte ist schon sehr, sehr lässig, ne? Weil im Endeffekt, du bist in der Materie drin. Jetzt in meinem Fall habe ich einmal Alltag WRC gehabt und einmal Alltag gegen LASK. Gut, über Alltag weiß ich alles, also ist mehr oder klar, weniger ja. Alles. Und da die anderen Vereine, bin so drin, auch noch in der österreichischen Bundesliga, verfolgt das so, da braucht es nicht viel Vorbereitung. Das ist echt chillig, macht Spaß. Co-kommentieren ist dann nochmal eine andere Liga. Da habe ich Austria Wien gegen Alltag co-kommentiert. Da musst du schon richtig vorbereiten, auch taktisch und so, mehr als wir als Experte, weil du einfach schon 90 Minuten mitfüllen musst. Das ist schon mehr Herausforderung, auf alle Fälle.
Ich finde es halt extrem, die Kommentatoren. Also das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe bei Sky, und ich bin größten Respekt vor dem, wie sie unsere Jungs vorbereiten, jeder Einzelne, was die alles wissen während eines Spiels, wenn es einmal ein bisschen dahin plätschert vielleicht, dass du da spannende Geschichten erzählst. Nicht jetzt da, das war der 37. Einwurf auf der Mittellinie, das ist Saisonrekord, sondern richtig coole Geschichten über die Spieler. Und das ist halt richtig viel Vorbereitung. Ein Kommentator ist für mich das, wo ich sage, wow, also
das ist ein richtiges Handwerk. Ist schon Königsklasse noch einmal, oder beziehungsweise ja. Auch in der Vorbereitung natürlich mehr. Aber du musst halt auf alles gefasst sein, und in einem Spiel kann so viel passieren. Und wenn dann zum Beispiel eine lange Unterbrechung ist und die bleiben beim Kommentator, ja, da musst du dann auch performen. Und du bist halt mit dir selbst und mit dem Mikro. Und deswegen hofft man immer, dass man in der ersten Halbzeit noch nicht zu viel braucht von dem, was man vorbereitet hat, dass man für die zweite Halbzeit noch was hat.
Das Pulver nicht verschierst, gell?
Genau.
Ja.
Königsklasse war eine super Überleitung, Mario, Glückwunsch dazu. Stanko, wenn du in der Königsklasse als Taktikexperte bist und du redest dann über Jude Bellingham, über Real Madrid, wie gehst du damit um, wenn du einen Zuschauer daheim sagen, na, was will mir jetzt der Stankovic erklären, was wird der Stankovic erklären, was der Bellingham falsch gemacht hat?
Es ist ganz einfach eigentlich, weil ich sag, wenn du 444 Profispiele gemacht hast, und das ist die Zahl, die ich gemacht habe, auch auf Champions League Niveau, Nationalteam war Einsatz dabei, also die Vita behauptet, ist jetzt einmal nicht so schlecht. Du weißt ja trotzdem, was auf dem Spielfeld getan werden muss, beziehungsweise was man hätte anders machen können. Hat da Mourinho jemals Champions League gespielt? Ich kann mich nicht erinnern, oder Jürgen Klopp, keinen Millimeter. Aber das sind auch Fachleute, das waren auch Profifußballer, aber sind dann in diese Schiene gegangen. Das heißt, die ganzen Analysten in den Vereinen, das sind alles keine, dem wahrscheinlich bei weitem nicht so hoch gespielt wie ich. Also das ist schon was, und vor allem, du machst das ja, oder mein Zugang zur Materie ist ja der, das ist nicht jetzt da auf besserwisserisch mache, auf alle Fälle nicht. Und das geht's ja nicht, weil ich meine, was fällt mir ein, dass ich jetzt sage, Kirst Bellingen und mit dir los. Das, wie kannst du das nicht sehen? Sondern du müsstest dann erklären anhand von guten Szenen jetzt da, was man theoretisch hätte besser machen können. Also hey, aber von dir jetzt das erste Mal, das sind immer schwer mit der Antwort. Bis jetzt hat mich noch nie wer konfrontiert und gesagt, was wollten die Eier?
Aber ich glaube, das ist ja das Los von Experten. Jetzt gehe ich auf die explizit, aber das ja, Los ja. Von Experten ist ja dann immer, das heißt, na, was will denn der jetzt erklären, was die besser tun sollen, ne?
Ja, so das Feedback ist ja das eine oder andere Mal ist ja super, das eine oder andere Mal. Also ist es grenzwertig, aber es ist trotzdem jeder, der in einer Expertenrolle ist, hat ja irgendwas schon erreicht und erlebt, dass er die Rolle auch verdient hat. Also.
Aber drehen wir das Ganze einmal um. Nehmt ihr Menschen, die nicht aus dem Profifußball kommen, wie ihr, also ihr habt jetzt beide Profikarriere, nehmt ihr Menschen, die halt diesen Background nicht haben, trotzdem genauso ernst? Oder denkt ihr euch manchmal dann, was will man der erzählen? Also jetzt zum Beispiel ich habe kein Spiel auf ganz hohem Niveau, Breitenfurt, war ja mal Kapitän, aber das war es dann auch schon.
Dino, fang an.
Nein, ich muss schon sagen, also vor allem jetzt in der Branche, wo du bist, Mario oder du, Stanko, das merkt man dann schon, dass die alle Ahnung haben. Alle Moderatoren. Also letztens eben, wo ich war, als Experte bei Alltag gegen LASK, und da war ich vor dem Spiel schon dort und habe mitgekriegt, was die Kimberly Budinski und die Lisa Berstaller vor dem Spiel so reden. Ja, da merkt man, die haben Ahnung. Also brauchen wir gar nicht diskutieren. Es ist nicht so, dass die sich nur hinstellen und sich die Haare richten und dann moderierst du irgendwas aber. Die haben schon von der Materie, vom Spiel Ahnung, die wissen schon, wie das funktioniert.
Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Also wie gesagt, bei uns in den Redaktionssitzungen und so, oder wenn es mit einem Kommentator, wenn ich im Stadion bin, vor dem Spiel sprichst, das ist sehr, 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 sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, was die für eine Ahnung haben von dem, was da passieren könnte, was sie suggerieren, wie kann das Spiel verlaufen und so, weil das Spiel, zum Beispiel wenn es ein Rückspiel ist, das und das war, erwartet sie, dass der Gegner jetzt so und so agiert, das ist richtig stark. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, die Experten haben Ahnung, der Rest nicht, das ist absolut nicht der Fall.
Und vielleicht bringen die oft auch einen anderen Blickwinkel mit, als der Profifußballer selbst.
Absolut, ja? definitiv, das ist ja das Spannende. Ne? Das sind dann vielleicht die Einzelheiten, was an Experten zum Experten machen, dass es dann auf dem Spielfeld nochmal anders wahrgenommen hat. Was du sagst, das ist dann das kleine Extra, was der Experte noch dazu reinbringt. Oder eben Trainer, die jetzt gerade bei uns Experten sind, weil sie entweder gerade keinen Verein haben oder einfach eine Pause machen.
Oder weil die Südstadt in der Nähe ist halt vom Studio zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ne? Genau, das sind die Sachen vielleicht, ne, was das reinbringt. Bei Trainern bin ich dann schon ein bisschen wie selber Spieler, weil ich jetzt erst anfangs glaube, die Frage zieht auf das hin, wenn ich einen Trainer habe, der selber nicht auf dem Niveau war, weil das ist ja mittlerweile immer mehr verbreitet, dass Trainer jetzt da auf sehr hohem Niveau anklopfen, die selber keine Karriere gehabt haben. Ne? Da sage ich, ich weiß nicht, ob es, also eine gute Fußballkarriere ist noch lang kein Indiz dafür, dass du ein sehr guter Trainer wirst, bei weitem nicht. Das andere jetzt, dass du alles aus dem Trainerkurs lernst und dann sagst du, so, jetzt bin ich ein guter Trainer, auch nicht. Also ich glaube schon, dass du eine gewisse Erfahrung als Spieler haben musst, damit du dann ein richtig guter Trainer werden kannst. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Christian Ilzer, bestes Beispiel. Mit dem habe ich mich, der war bei Sturm Trainer und ich wohne unweit vom Trainingszentrum weg. Da bin ich zum Training gegangen, mit dem habe ich mich wahnsinnig gerne über Fußball unterhalten. Der denkt ganz anders als ich über Fußball. Er hat gespielt, ich behaupte, bis zur steirischen Landesliga, nicht höher. Hat sich aber über eine andere Art und Weise da reingefuchst. Das ist richtig, richtig spannend. Aber ich glaube, dass das eine Minderheit ist, die das dann so weit bringen wird.
Du, Champions League-Hymne als Spieler, Champions League-Hymne als TV-Moderator. Jetzt kannst du das einschätzen. Ich weiß noch nicht, ob du schon 444 Einsätze für Sky jetzt hast, aber was taugt da mehr? Was macht da mehr Spaß? Ich weiß, was besser bezahlt wurde, aber was macht da mehr Spaß?
Naja, ich meine, die Hymne als Spieler zu hören, wenn du auf dem Spielfeld stehst, da geht nichts drüber. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ich bin jetzt froh, dass die Antwort so kommt, wirklich. Also Marius war froh, also jetzt ehrlich.
Das ist so eine depperte Frage, das ist der Wahnsinn.
Ich muss sagen, die erste depperte Frage in Folge 1.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das war, wie das das erste Mal gehört habe, wirklich auf dem Spielfeld, da ist der Kalt warm geworden. Wirklich, das war das Größte. Und das ist wirklich was, wenn man einen Vereinswechsel macht und dann sagt man, ja, das war mein Kindheitstraum und so, ist alles ein Blödsinn. Vielleicht hat man mal einen Klick und so wie der Sabi damals geht zu Bayern, wo man ein Foto findet, wie er mit 8 Jahren in Bayern Bettwäsche geschlafen hat. Das ist so, aber das ist ein Bruchteil. Ne? Aber Champions League spielen, sagt er wirklich, glaube ich, jedes Kind. Das sagst du, das hat man mit an. Das Erleben als Spieler ist natürlich absolut geil. Und dann, wenn es dann die Karriere nach der Karriere hast und du bist wieder dort, ist das auch ein Traum. Du erlebst das ein bisschen auf eine andere Art und Weise halt.
Wie wart ihr zwei als Mitspieler? Ihr habt euch ja gehabt, seid nebeneinander gesessen, habt euch ein Zimmer geteilt?
Hat Zimmer uns, glaube ich, nie geteilt, kann man nicht erinnern?
Nein, der hätte viel trainiert im Zimmer, glaube ich, auch der Diener. Der Diener, das war ja einer, der war als Erster beim Training. Den hast du aber in der Kabine nicht gesehen, weil er sofort in der Kraftkammer war. Der hat ein eigenes Programm gehabt. Ich weiß nicht, von was für ein Fitnesstrainer. Das war nicht vom Dr. Martin Meyer damals bei der Austria, sondern du hast einen eigenen gehabt. Ich weiß jetzt, dass der Name nicht schon mal gesagt.
Vom Günter Stocksreiter. Gibt's auch Folge zum Nachhören? Immer noch
Günter Stocksreiter, sowas. Ja, und dann ist der in der Kraftkammer mit seinen Bändern, mit seinen Kisten ist er raufgesprungen, wie ein Skispringer, wo ich mir denke, ich bin ein 77, ich glaube, die Kisten waren ans 50 hoch gefüllt, also der ist da rumkirscht wie ein Wahnsinniger, also der ärgste Trainier, einer der sicher Top 3 Trainierer in meiner Karriere, die ich verfolgt habe.
Danke für die Rosen, das hat sich nicht viel verändert. Aber du warst da ehrgeizig, Stanko. Ich habe dich auch einen sehr ehrgeizigen Spieler in Erinnerung.
Trainiert habe ich wirklich viel, das muss ich schon sagen. Also es hat mir aber getaugt, das ist ja bei dir nicht anders. Du machst es ja, weil du einen Gefallen dran hast, wenn du nicht jeden Tag, wenn man die wirklich, glaube ich, jeden Tag in der Kraftkammer da drin und du machst das ja nicht jeden Tag, wenn du sagst, boah, das geht mir am Zager. Ab und zu natürlich geht es am Zager. Keiner kann sagen, jeden Tag macht er das gern.
100%.
Aber grundsätzlich denkst du, hey, ich mein zwar oft, boah, heute bin ich mir, ich muss ein bisschen mehr trainieren. Und die anderen sagen, ja, eigentlich rostet man sich aus. Aber das war mein Mindset, immer sehen sie das nach wie vor, dass du sagst, so eins drauflegen ist immer besser als einen Gang abschalten.
Aber was hat dich getrieben als aktiver Spieler?
Mein Vater. Das war, dem will ich ewig dankbar sein, weil ich war immer so ein bisschen so ein lampiges Talent, wie ich jung war. Ich habe immer so das Speckerl, was ich jetzt habe, habe ich vor der Karriere gehabt, ist jetzt wieder zurückgekommen. Immer den 2-3 Kilo mehr, dann habe ich das Glück gehabt, dass mein Vater, wie ich in Leon Profi war, ist ja Trainer geworden von Leon in meinem 2. oder 3. Jahr und der hat mich so getrieben, da habe ich kein Lob gekriegt und gar nichts, aber der hat mir immer noch einen extra Schuss gegeben, den Meter mehr, das machst du mehr, da gehst und dann habe ich es automatisiert gehabt irgendwie. Da hat mir das eingetrichtert, dass ich gefühlt meine ganze Karriere mit Stollen gespielt habe, was einmal sowieso ein Wahnsinn ist, weil der ist von der alten Generation, der mit den fetten Eisen spielt. Wenn ich einmal ausgerutscht bin, oder wenn du einmal mit Gummler kommst, spielst du nicht mehr. Das und wenn frei war, gehst du trainieren. Und wenn freiwilliges Training war, bist du der Erste, der da ist. Und irgendwie habe ich das dann drin gehabt und habe gemerkt, dass ich mich wohl gefühlt habe mit dem, dass ich viel trainiere. Das war, es gibt Spieler, die brauchen nicht gut trainieren und sind super. Und es gibt Spieler wie mich, wo ich behaupte, wenn ich beim Training einmal ein bisschen lasch war, wie groß, wie kannst du den Kanal haben am Wochenende. Das wird nicht gut werden. Und das war vielleicht auch da. Der Antrieb, dass du sagst, so, besser du machst das gut, weil dann kannst du ins Spiegel schauen und weißt, es kommt wahrscheinlich was Gutes aus.
Du hast in deiner Spielerkarriere dann auch mehrere Stationen gehabt, vor allem auch im Ausland. Hat dich das auch als Mensch geprägt? Du sagst jetzt, du sprichst 5 Sprachen. Hat dich das als zu einem besseren Fußballer, aber auch zu einem, sage ich einmal, besseren Menschen gemacht?
Besseren Menschen, das kann ich über mich selber sowieso nicht sagen oder so, aber es hat die zu einem selbstständigen Menschen gemacht. Es ist brutal gewesen, zuerst einmal nach Italien zu gehen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, ich sprich serbokratisch Deutsch. Ich behaupte einmal perfekt. Mein Deutsch ist, glaube ich, ganz gut. Ähnlich ist mein serbokratisch. Englisch ist durch die Schule und das Ganze auch tipptopp. Und dann kommst du nach Italien in ein Land, wo die Menschen gefühlt nur Italienisch kennen. Das war einmal das, wo du hinkommst und da denkst, wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Dann haben wir gleich eine Lehrerin genommen dort, die Pressesprecherin damals von Udinese Calcio, weil das, die hat in Fries gewohnt, die war dann mit ihrem Mann immer bei mir in meiner damaligen, bei der Ex-Frau und hat, haben wir uns die ganze Zeit gelernt und das hat mir richtig viel gebracht. Du bist in einem Land, wo du zu den Behörden gehen musst, dann musst du das Italienisch sofort auspacken, was du gerade angeeignet hast. Und dadurch spreche ich jetzt ein sehr, sehr gutes Italienisch, weil du dort bist und die Übung ausfahren musst und das auf Eigeninitiative lernen musst. Und noch schlimmer war die Erfahrung, finde ich, mit Indien. Weil das ist jetzt wirklich was ganz was anderes. Also Triest, Graz waren 2 Stunden 45 mit 2-3 Radarstrafen. was du hinbrettert bist, das ist jetzt der Weg, aber nach Indien habe ich 19 Stunden gebraucht. Also das ist auch, da kommst du hin und da ist alles anders als bei dir zu Hause und du bist ganz allein dort, keine Familie mit, du bist mit, es sind insgesamt 7 Legionäre gewesen pro Mannschaft und das sind alles Südamerikaner und Spanier gewesen. Und ich, da dann habe ich mit meinem Italienischen mit zuerst durchgeboxt und dann habe ich auf Eigeninitiative noch Spanisch gelernt. Und dann habe ich dort den ganzen Tag eigentlich Englisch und Spanisch geredet. Und die ganzen Wege und so, da gibt's keinen, der da richtig unter die Arme greifen kann, was du mit deinem eigenen reden kannst. Du FaceTimes mit zu Hause, aber bist mit einer anderen Kultur unterwegs in einer Tour und das über 2,5 Jahre. Und das hat mir persönlich am meisten gebracht und ist für mich der beste Transfer meiner Karriere gewesen, dass ich nach Indien gegangen bin, weil es dort halt wirklich dermaßen alles selber in die Hand nehmen muss dann, damit du durchkommst, damit du dich wohlfühlst, bringt er jetzt halt im täglichen Leben so richtig viel, weil egal was gemacht gehört, ja, gib her, ich werde schon zusammenkommen. Das hast du, wenn du behauptest, wenn du nur in Österreich bleibst jetzt, uns geht's dermaßen gut in unserem Land, das merkst du erst, wenn du im Ausland damit lebst. Bei uns ist sauber, bei uns ist alles organisiert, soll es ein bisschen teurer sein, soll es ein bisschen mehr Steuern sein, ja, aber trotzdem, wenn du in Italien gelebt hast, wo der Installateur sagt, er kommt morgen, 14 Tage später, morgen steht er da, hey, servus, da bin ich, und du sagst, ja, da habe ich schon wie einen anderen organisiert, ne, wieso, du hast ein Mikro.
Also. Der Espresso ist schon kalt.
Ja, das ist echt kalt, ja. Also, das sind schon die Sachen, was du sagst, der Auslandstransfer, würde ich jedem empfehlen.
Du, aber Italien logisch, aber wie kommt man nach Indien?
Das würde mich interessieren, weil, wie vorher schon angerissen, ich habe dich als extrem ehrgeizigen Spieler wahrgenommen, du hast das selber skizziert, eigentlich passt der Wechsel nicht unbedingt zu dir.
Obwohl, ich sag's dir ganz ehrlich, ich war damals 31 bei Sturm Graz, das letzte Jahr haben sie mich leider nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, du bist über 30, hast ein Jahr Stehzeit gehabt und dann, auch wenn du einen Zehner am Buckel bei Sturm gehabt hast, das interessieren sich die Vereine nicht mehr in dem Ausmaß für dich. Ich habe dann gehabt 2 Angebote im Sommer. Das war St. Pölten in der Bundesliga und Ried in der zweiten Liga. Dann habe ich bei Ried ein besseres Gefühl gehabt einfach und mir gedacht, ja, da habe ich jetzt bei St. Pölten gegen einen Abstieg spiel oder bei Ried um einen Aufstieg. Gehe lieber wohin, wo ich dominiere und dort bin. Ne? War in Ried, war alles tipptopp. Und dann kriege ich einen Anruf von Ranko Popovic. Ranko Popovic, Sturmlegende, war Trainer früher mal bei Cerezo Osaka in Japan. Da wollte er mich schon holen. Da habe ich aber abgesagt, weil wir Champions League gespielt haben mit der Austria. Und ich habe gesagt, das ist der Traum, das könnt ihr nicht machen, auch wenn es finanziell lukrativ gewesen ist. Und dann ruft er mich nochmal an und sagt, ja, er ist in Indien. Er braucht genauso einen Spielertypen wie mich. Ich bin über 30. Überlegst du? Dann habe ich kurz überlegt, weil das hat müssen binnen einer Woche alles über die Bühne gehen. Und er hat gesagt, vertrau mir, Marco, es wird da kein. Und ich sage, okay, wenn du das sagst, ne? Ried, dankenswerterweise, wäre ein Roland Daxl auf Lebenszeit dankbar sein, mit dem ich jetzt noch super reinkommen habe. Der hat mich gehen lassen, weil er gesagt hat, ja, super Typ. Und ich würde das nicht verwehren, wenn du das für dich noch einmal mitnehmen willst. Natürlich finanziell, wollen wir gar nicht diskutieren, sonst machst du das nicht. Aber vor allem auch der Grund, weil ich gesagt habe, so, da war noch nie ein Österreicher, das interessiert mich. Das tat mir da. da einmal der Erste sein. Dann war es halt der Jackpot. Dann kommst du hin. Zuerst denkst du einmal, wow, landest in Mumbai, 22 Millionen Leute. Fährst 4 Stunden durch die Stadt, bis zum Highway kommst, damit du 100 Kilometer nach Pune weiterfährst. Das war unglaublich. Dann hast du ein super Trainingszentrum gehabt, ein Top-Stadion, Teammanager, der alles für dich gemacht hat in Indien. Also das war echt eine richtig, richtig coole Erfahrung.
Aber hat er das gleich von Anfang an getaugt? Oder hast du am Anfang gedacht, um Gottes Willen, na, weil in Ried blieben?
Ja, am Anfang, das war ja Vogelwild. Also der hat mich, nein, das war wahnsinnig, kriegt dann das Angebot geschickt. Habe ich gesagt, nein, dann haben sie nachbessert, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, ja Marco, du musst aber morgen in den Flieger einsteigen. Zuerst musst du von Ried nach Wien fahren, zur Botschaft ein Visum machen. Dann fliegst du bitte nach Mumbai und da wartet der Chauffeur auf dich und du kommst her, weil in 3 Tagen haben wir ein Match und du musst spielen, weil der Sechser von uns, ein Spanier, der ist krank, der kann nicht spielen, wir brauchen dich. Ich habe gesagt, okay, ich habe 3 Tage Training nach der Wintervorbereitung in Ried. Dann hat mir der Popovic am Telefon gesagt, willst du mich jetzt enttäuschen oder was? Ich habe gesagt, nein, es funktioniert. Dann setzt du dich ins Auto, ins Vereinsauto von Ried. Der Roland Daxl damals, so nett, hat gesagt, du, ein Monat ist die Vereinswohnung, das Vereinsauto, alles kein Problem, du gibst das dann nach dem Monat zurück. Bin ich ins Auto gestiegen, am Flug, zuerst nach Wien gefahren, dann die Botschaft am Flughafen, das Auto am teuren Flughafenparkplatz stehen lassen, in den Flieger gestiegen und von Wien nach Dubai zuerst bin ich gesessen und habe mir gedacht, was tust du da eigentlich? Das war mit einer Tasche, weil der Popovic hat zu mir gesagt, du brauchst dort kurzes Leiberl, kurze Hosen, Flipflops und deine Trainingsutensilien, du brauchst nicht mehr, es ist nur heiß. Dann habe ich gedacht, bist du deppert? Das ist ja eine vogelwilde Geschichte. Ne? Aber dann, wenn du einmal die eingelebt hast, so, und wie gesagt, die haben da dann geschaut, dass das so angenehm wie möglich dort machen, auf das schauen sie ganz extrem gegen, weil es doch wirklich eine ganz andere Kultur ist. Alles ist anders als bei uns.
Du und erstes Spiel, wie war das dann?
War cool. Ich habe dann doch nicht gespielt.
Also okay. Na gut, das wird. Die haben auch immer gesehen, nein, das bringt nichts.
Nein, ich bin dann reingekommen und habe dann eine halbe Stunde, glaube ich, gespielt, war ganz cool. Gegen einen Wertestürmer geheißen, schnell Brite, Roy Keane ist der von United, Robbie Keane.
Mhm. Ja, irre,
der hat da gespielt für, ja genau, für ja. Atletico de Kolkata war das, genau. Und haben wir gewonnen, war ganz in Ordnung. Und dann war es eigentlich eine super Zeit, wirklich. Also es war ein cooler Fußball. Was genau zu mir passt, es war technisch hochwertig und stocklangsam. Das war top.
Und im Vergleich? Also wenn man jetzt so
nicht.
Kann man nicht vergleichen.
Kannst du nicht, weil es ist tatsächlich so, ich würde den Indern nicht so nahe treten, aber die Inder haben echt nicht unbedingt sehr, sehr viel Qualität. Die Inder, ich weiß nicht, wo das Nationalteam steht, was für eine Stelle müsste jetzt liegen, aber sie sind taktisch überhaupt nicht gut. Sie sind aber brutal schnell und körperlich gut und kommen mit den Bedingungen zurecht. Ne? Du hast dort auch sehr hohe Luftfeuchtigkeit, du spürst dann oft bei 28 bis 33 Grad, was für uns dann ein bisschen eine Challenge ist. Und du hast 5 Ausländer auf dem Platz gehabt, was alles von der Charakteristik als Kicker waren. Keine Maschinen, sondern Kicker. Und damit war halt zu uns. Spielen war super. Du hast aber dann teilweise halt ja Tag und Nacht gehabt. Ich habe gehabt tatsächlich Spielen nach links. Ist der Diego Carlos gewesen, ein Brasilianer, auf der 10. Marcelinho. Spiel rechts waren 2 Inder, was dann eher das Spiel tatsächlich überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber du verlagerst das Spiel dann eher auf die Richtung hinten. Ne? Das heißt, mir wäre mir gesagt, mir würde interessieren, so ein Vergleich, wenn wir spielen würden gegen eine Bundesliga-Mannschaft, weil Bundesliga-Niveau ist keins. Aber ich weiß nicht, ob man es wahrscheinlich in eine untere Hälfte von der zweiten Liga einordnen könnte. Aber ich traue mich auch nicht sagen, weil es sehr komplex ist.
Mhm. Aber wie waren die Gegebenheiten vor Ort? Waren die professionell, würdest du sagen? Infrastruktur und so weiter? Ist ja doch schon ein paar Jahre her, aber es war 2018, musst du hinkommen.
2018 bin ich, genau, im Winter, also im Jänner 2018 bin ich nach Pune gegangen. Der Club war top. Der Club war zum Verlieben. Das war so lässig. Wir haben gelebt in einem Hotel. Und zwar die ganze Mannschaft. Das war, wie wenn du der Saison auf Trainingslager bist.
Wow.
Das ist natürlich dein Einzelzimmer. Ne? Aber es war lustig, die Spieler, die Familie gehabt haben, haben ein anderes Stockwerk gehabt. Ne? Und du hast wirklich nach dem Training der Wäsche vor die Tür gekriegt. Wie wenn wir in der Türkei im Trainingslager waren, dann war der Therapeut, ist immer hergekommen, Markus Massage. Ich habe gesagt, sag nicht so zu mir, bitte. Wir sind alles Freund, wir sind in einer, mein Boss. Die haben sich gekümmert drum, das war, dann sind wir ein bisschen mit dem Mannschaftsbus zum Training gefahren, zum Trainingszentrum. Das war eine halbe Stunde weg, weil es ein bisschen auf den Bergen war, weil es ein bisschen kühler war. Ne? War dann während dem Training einmal zwei Cobras neben einem Körner geworden.
Das war. Dein Ernst?
Ja, kann ich nachher ein Video schicken, ich habe es nämlich am Telefon. Das war, steige ich gleich um auf die Geschichte, weil das ist echt geil. Weil der Popovic, der Trainer, war sehr autoritär, aber außerhalb des Platzes sehr menschlich, liebste Kerl, auf dem Platz sehr streng, macht eine Besprechung. Und während der Besprechung auf dem Feld schaut mir der Diego Carlos, der Brasilianer, und sagt auf Spanisch zu mir, Marco, das sind zwei Schlangen. Und ich schon an und sag, was ist? Der Popovic feiert mir auf einmal zusammen, weil ich geredet habe, während er redet. Ne? Und ich schon an und sag, but Coach, there are some snakes. Und der, wo sind die Schlangen? Holt sein Handy her und siehst hinten zwei Cobras, wie sie sich aufgestellt haben. Ja. Danach habe ich nie mehr einen Ball geholt, wenn er uns ausgerückt.
Ja, das denke ich mal. Ja, willst keine Körner schießen. Standards, nein, danke.
Ich gehe auf den Kopfball im Zentrum.
Würdest du jetzt Spielern Indien empfehlen? Gibt ja auch, es gab ja euch jetzt auch vor kurzem wieder einen Österreicher, glaube ich, einen Tormann, der dort gespielt hat. Und würdest du jetzt sagen, pass auf, das ist was, das könnt ihr machen?
Ich habe es dem Marc-André Schmerböck, der jetzt dort spielt,
ja, genau.
Der spielt bei Mohamedan, den Club kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen, der ist neu dazugekommen. Ich habe ihm über die Liga referiert, mit Schmerlich habe ich bei Sturm zusammengespielt, hat mich angerufen und hat gesagt, du, es kommt immer darauf an, bist du am Ende der Karriere, dann sage ich sofort, mach's. War bei mir so, ich habe es eingangs gesagt, 34, habe ich gesagt, ist aus, ich war 32, habe gesagt, sofort. Wenn du sagst, du möchtest dorthin, weil du gerade keinen Club hast, aber du möchtest nachher wieder Fuß fassen, dann sage ich, das geht so nicht aus. Eindeutig. Ne? Es ist, die Stadien sind cool. Du hast Spiele, wo du 30 bis 40 bis 50.000 Zuschauer sogar hast. Du hast da Spiele, wo du 1.500 Zollende hast. Das heißt, du hast, weil das Land so riesig ist, hast du mit Tag und Nacht der Zuschauer sein betrifft, aber der Fußball ist lässig. Es ist top organisiert. Und was halt bei solchen Sachen auch trotzdem immer wichtig ist, du kriegst eine Kohle. Das ist auch nicht immer, wo du sagst, wenn du so weit weg gehst. Mhm. Und es ist ein Fakt, jeder, der sagt, der geht nicht wegen einem Geld wohin spielen, das ist alles heuchlerisch, sage ich, und das ist nicht richtig. Es ist, das Gesamtpaket ist einfach gut. Und ich würde Spielern, die Ü30 sind und noch mal was erleben möchten in der Karriere und für sich selber was machen möchten, würde ich das unbedingt empfehlen.
Dino, wärst du so für sowas offen?
Stand heute, glaube ich, nicht. Also kommt ein bisschen aufs Land drauf an, aber wenn du mich jetzt fragst, Stand heute habe ich die Fantasie nicht, dass man mich in Indien spielen sieht.
Aber das ist genau das, ich habe mir gedacht, tatsächlich, weil Indien. Fima Frenkie war damals bei Ried Sportdirektor und ich bin zum Franz gegangen und gesagt, oh, Frenkie, Indien Angebot. Was tust du in Indien? Da habe ich mir gedacht, da komme ich in meinem Leben mit der Art und Weise, wie ich lebe, würde ich nie hinkommen. Ich bin kein Urlauber, der sich Indien anschaut. Wenn ich Urlaub mache, bin ich schon einer, der sich dann gerne mal im Winter heim gerne verschieden oder fliegt dann gerne mal ins Warme, im Sommer sowieso. Wir sind da gesegnet, dass wir alle in Kroatien um die Ecke haben. Aber Indien würde mir nie einfallen. Und so bist du in einem Land, was dermaßen faszinierender ist, weil es so viele spannende Facetten gibt, weil ich sage, ich kann ein Buch schreiben über das dort, weil es mir jetzt so taugt hat und eigentlich untypisch für das ist, was ich in meinem Kopf hätte für Reisedestinationen.
Ja, ich kann es nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise, aber ich bin so getrieben nach Erfolg, nach dem Maximum. Ich habe das momentan nicht so, ich sage, ich will jetzt was erleben.
Ja.
Deswegen ist es für mich jetzt gerade, habe ich die Fantasie nicht.
Du bist eine Nation, was willst du? Du bist erst einmal Dormann, damit deswegen. Bist du automatisch jünger. Weil ich behaupte schon, dass das Dormann kannst du ein bisschen länger spielen. Aber wenn du dort bist, ist es aber trotzdem so, du bist voll getrieben nach Erfolg. Es ist nicht so, dass du sagst, du gehst hin, das Ende der Karriere, du musst ausklingen, du hast eine Gaude. Du bist da so drin. Ich habe mich über mein erstes Tor gefreut. Da sind auch die Tränen fast runtergekommen, weil es so lässig war trotzdem, dass du da was bewegst und du hast einen anderen Stellenwert und du hast einen enormen Druck, wenn du Ausländer bist in Indien, weil es ein Fakt ist, dass die Ausländer erstens einmal ein paar Euro mehr verdienen und weil sie besser sind. Sie nehmen Ausländer, weil sie das Niveau heben müssen. Das heißt, wenn du schlecht spielst, wenn du das Spiel verlierst, bist du immer schuld. Es ist immer der Trainer als erster schuld. Das ist, verlierst dreimal, ist der Trainer immer weg. Ist der Trainer schuld. Und die Ausländer sind zwei, dreimal sind Spieler heimgeschickt worden. Ausländer. Weil du sagst, hörst, wir verlassen uns auf euch. Das heißt, du kommst da trotzdem hin und hast dann in der Art und Weise deinen Anreiz. Also ist nicht so, die letzten 2-3 Monate waren dann schon, wo ich wusste, hör auf, da hast du einen Platz Gas gegeben, aber hast dann die gerne mit dann auf, zum Pool gehabt und mit einem anderen Kollegen, einem Engländer, der auch aufgehört hat, hast dann trotzdem ein bisschen das Leben genossen.
Gin Tonic getrunken. Oder so.
Ja. Kingfisher Ultra heißt das Bier dort. Sehr empfehlenswert, sehr gut.
Ich möchte jetzt eigentlich zum Abschluss der Folge nur noch wissen, wie der Hund von Mario mit vollen Namen heißt.
Ja, das ist das ganze, mir lenkt das Thema die ganze Zeit ab, aber es ist
genau, eine
italienische gestellt. Geschichte. Ja.
Oh, ja, ja. Also der erste Name ist ja klar gewesen. Also wir haben damals, man muss kurz erzählen, bin damals gerade von Ninja Warrior heimgekommen, da war Fußball-Europameisterschaft, Österreich hat gegen Italien gespielt.
Ach so, wir reden jetzt über die Pepina.
Ja, na sicher.
Ja, Alter, ich bin ja voll auf dem Schlauch gestanden. Pepina heißt der Hund natürlich.
Ja, aber Pepina haben wir ja schon durchgehabt. Pepina habe ich schon durchgehabt, aber meine jetzige Frau, damalige Freundin, war mit dem Zweitnamen nicht so ganz happy und den sage ich bis heute nur, wenn ich streng bin zu ihr. Und den hast du eigentlich einen ganzen Abend probiert, mit mir durchzubringen.
Ja, den ganzen Abend haben wir eingangs erwähnt, da hat es uns auch geschmeckt. So ist jetzt
ja,
auch
ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gab Verlängerung und so ist ein langer Abend geworden. Ja.
Verlängerung auch und dann die Ernüchterung.
Pepina Baccio.
Pepina Baccio, genau so ist es. Ja, aber Dino, kannst du dir vorstellen, du hast eine Hündin und nennst sie Pepina Baccio. Das ist auch
also, ein bin ausgestiegen. Ich bin Pepina schon ausgestiegen.
Na, es kommt von Pep Guardiola.
Na klar.
Ja.
Hat es auch glotzen, oder was?
Nein, aber taktisch sehr versiert.
Aber na, Pepina, ja. Jetzt ist mir's eingeschossen ein bisschen, weil ich genau das Bild vor Augen vom Hund jetzt auch gehabt habe.
Ja, ja. Nein, war ein lustiger Abend.
Alles aufgelöst.
So ist es, ja.
Und das war eine sehr, sehr lustige Folge. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch zwei.
Ich bedanke mich bei euch beiden, war echt super.
Ja, und ich sage einmal, ihr habt mein Debüt gerettet.
Ja, da einmal eine schlechte Frage zwischendurch, aber
so aber sonst, gell?
Sonst.
Aber kaum Fehler war sonst. Echt schlecht.
Die war
nicht.
Naja, aber die werden wir uns merken. Und das die. Man muss auch ein bisschen polarisieren.
Ja. Aber sehr cool. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wirklich, macht das mega.
Das freut uns.
Abschlussfrage vielleicht noch. Eine hätte ich noch. Was ist dein Wunsch, dein Zukunftswunsch in deinem Beruf? Was willst du noch erleben, dass du sagst?
Boah, ja, das ist eine gute Frage.
Sie ist am Schluss noch eine gute Frage.
Die ist echt gut, weil ich dermaßen happy bin mit dem, was ich mache. Und ich habe jetzt spannenderweise mit meinen drei besten Freunden, wir sind so Vierergruppen, waren wir wieder essen, haben wir über die ganzen Sachen geredet. Und ich habe gesagt, und wenn ich heute eure Millionen gewinne, würde ich das Gleiche weitermachen. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder?
Absolut.
Stimmt. Stanko, danke für die Zeit.
Danke, Dino. Danke, Mario. Ich wünsche euch was.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.